Dankeschön, Larissa. Wir starten heute in eine neue Predigtserie zum Thema Wer ist Gott? Und da werden uns insbesondere Kapitel aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja beschäftigen. Es ist ja so, wer ist Gott? Wann immer der Mensch sich mit dieser Frage beschäftigt, mit dieser Frage alleingelassen wurde, dann war das Ergebnis, sagen wir mal, kreativ. Alles, was irgendwie groß und mysteriös war, wie die Naturgewalten oder auch starke Gefühlsregungen, wurden in der Vorstellung der Menschen ganz schnell zu etwas Göttlichem gemacht. So entstanden Donnergötter, Regen- und Meeresgötter, Fruchtbarkeitsgöttinnen und Liebesgöttinnen, Kriegesgötter, Totengötter und viele andere Götter mehr. Und die ganzen Götter waren meist ziemlich eingebildet, geltungssüchtig und sie mobbten sich gegenseitig wie unreife Teenager. Und damit waren sie eigentlich haargenau so, wie die Menschen selber sind. Ziemlich eingebildet, geltungssüchtig, die sich gegenseitig mobben wie unreife Teenager. Der einzige Unterschied, die Götter konnten Blitze werfen. Vielleicht kennt ihr diese bildlichen Darstellungen aus der griechischen Mythologie. Wer ist Gott? Das ist die Frage, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen soll. Wer ist Gott und wenn es ihn wirklich geben sollte, wo ist er zu finden? Wie ist er denn? Wenn man sich so mit diesen Fragen auseinandersetzt, wenn man sich diese Fragen stellt, dann landet man kurz über lang auch bei der Frage, wo und wie finden wir denn verlässliche Antworten über Gott? Wer kann uns denn etwas Verlässliches über Gott sagen? Und wie gut, dass wir mit diesen Fragen nicht alleingelassen werden, dass es beim christlichen Glauben, wie es mit einem Gott zu tun haben, der sich uns offenbart hat. Und das ist so eine Tatsache, die uns vertraut ist und die wir ganz schnell übersehen können. Nur weil sich unser Gott offenbart hat, können wir überhaupt etwas über ihn wissen und sind nicht im Dunkeln, müssen nicht rätseln, wer oder wie Gott ist. Und hier bekommen wir auch schon einen ersten Hinweis in unserer Suche. Trotz der Tatsache, dass Gott für unsere Augen unsichtbar ist und das auch bleibt, hält unser Gott sich dennoch nicht im Verborgenen versteckt. Ganz im Gegenteil, er gibt sich zu erkennen. Er offenbart sich, weil er erkannt, weil er gekannt werden kann. Gott hat sich offenbart. Das heißt, er hat sich den Menschen vorgestellt. Er hat sich mitgeteilt, damit wir Menschen, damit du ihn persönlich kennenlernen und eine Beziehung zu ihm treten kannst. Wie viele Millionen andere Menschen, wie Millionen Christen das in dieser Welt schon tun. Und ich finde, genau das macht unseren Gott, das macht ihn für mich so einzigartig. Unser Gott ist einzigartig. Ich habe im Internet mal nach Worterklärungen für einzigartig gesucht und einzigartig wird beschrieben als nur einmal in seiner Art vorhanden. Einzigartig heißt, jemand ist einmalig, unvergleichlich. Und ich hoffe, dass wir so im Laufe der Predigtreihe immer wieder, immer mehr feststellen werden, wie einzigartig der Gott ist, an den wir glauben. Wie einmalig, wie unvergleichlich unser Gott ist. Und ich wünsche mir für uns alle, dass die Beschreibung einzigartig nur nicht nur eine Beschreibung von oder über Gott bleibt, wo wir so kognitiv zustimmen, sondern ich wünsche uns, dass das auch unsere Einstellung ihm gegenüber wird, dass unsere Ehrfurcht, unsere Anbetung, unsere Hingabe ihm gegenüber wächst, einfach weil wir mehr verstehen, wie einzigartig, wie überragend, wie genial der Gott ist, an den wir glauben. Wie gesagt, ein erster Aspekt der Einzigartigkeit Gottes ist, dass Gott sich selbst den Menschen offenbart hat und das auf ganz verschiedene Weisen, wie wir das im Laufe dieser Predigtserie noch feststellen werden. Eine Weise, wie er es getan hat und das ist auch die für uns verlässlichste, ist, dass er sich in der Bibel, in seinem Wort offenbart hat. Deshalb sagen wir, es ist sein Wort, weil Gott dieses Wort gegeben hat. Die Bibel ist ja kein Buch über Gott, sondern sie ist ein Buch von Gott für uns. Die Bibel ist für uns geschrieben, es ist für dich geschrieben. In der Bibel ist dann auch zu lesen, wie die Bibel entstanden ist, nämlich dass da ein Gott ist, der sich Menschen vorstellt und sie beauftragt hat, das aufzuschreiben, was ihm wichtig ist, was er den Menschen sagen möchte, was die Menschen wissen sollen über das Leben und die Sinnhaftigkeit unserer Existenz, aber auch über das informieren soll, was nach dem Tod kommt, nach dem Tod kommen kann. Wer wir sind, und wer Gott ist und vor allen Dingen, was Gott für uns sein möchte. Und vieles davon erfahren wir durch die Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben, die in der Bibel aufgeschrieben und festgehalten wurden. Ich habe es gerade schon gesagt, ein bestimmter Textabschnitt aus der Bibel wird uns in den nächsten Wochen besonders beschäftigen. Es sind Kapitel aus dem Buch des Propheten Jesaja. Propheten, das war so eine Art Sprachrohre Gottes, durch die Gott zum Volk sprach. Das Volk Israel war das Volk, dem sich Gott zuallererst offenbart hatte. Und auch Jesaja ist so ein Sprachrohr Gottes in der Zeit, als sich das Volk Israel in einer äußerst schwierigen Situation befand. Das Volk war aus seinem Land Judäa nach Babylonien vertrieben worden und lebte da nun in Gefangenschaft. Und deshalb verwundert es uns sicher nicht, dass das Volk mit Unsicherheiten und Fragen zu kämpfen hatte. Wer ist dieser Gott, an den unsere Vorväter geglaubt haben? Gibt es diesen Gott überhaupt und wie steht er zu uns? Wie mächtig ist er, wenn es dazu gekommen ist, dass wir in dieser aussichtslosen Situation festsitzen, etc.? Und ich glaube, so ganz verschieden ist unsere Situation heute auch nicht. Jede Generation ist ja neu herausgefordert zu fragen, wer ist dieser Gott, an den unsere Vorväter und Vormütter geglaubt haben? Wie positioniere ich mich diesem Gott gegenüber? Und im Blick auf die gesellschaftlichen Umstände oder weltpolitischen Ereignisse kommen Fragen auf, Anfragen an Gottes Allmacht. Ist er allmächtig? Ist Gott vertrauenswürdig? Kann ich mich ihm anvertrauen? Und diesen Fragen wollen wir in den nächsten Wochen nachgehen und antworten, insbesondere in den Kapiteln 40 bis 66 im Jesaja-Buch suchen. Faszinierender Kapitel, und ich lade euch ein, schon vorzuarbeiten, in den nächsten Wochen diese Kapitel zu entdecken und all das Wunderbare, was dort zu entdecken gilt, wer Gott ist. Wie gesagt, die erste Antwort unserer Suche nach Antworten zu wer Gott ist, hatte ich eben schon erwähnt und das ist die Wahrheit, die uns heute so als Auftakt beschäftigen wird und sie lautet, Gott ist einzigartig. Gott ist einzigartig. Und in dem Wort einzigartig steckt ja das Wort einzig drin und laut Duden bedeutet einzig, allein, nicht mehrfach vorkommt. Und das ist so eine Aussage, die wir im Jesaja-Buch mehrfach über Gott vorfinden, die Gott beschreibt. Wer ist Gott? Gott ist einzig. Der einzige Gott. Wenn wir in Jesaja 45, Vers 5 lesen, dass Gott von sich sagt, ich bin der Herr, ich allein, außer mir gibt es keinen Gott. Dann ist das doch ziemlich genau das, was der Duden mit seiner Definition von einzig versteht. Alleinig, nicht mehrfach vorkommend. Gott sagt von sich, ich bin der Herr, ich allein, außer mir gibt es keinen Gott. Das ist nicht eine Aussage, die Christen über Gott machen, sondern es ist eine Aussage, die Gott über sich selbst macht. Weil er möchte, dass wir das verstehen, dass er allein der Gott ist, dass außer ihm keinen anderen Gott gibt. Und es ist interessant, dass immer wieder in diesen Abschnitten im Jesaja-Buch Gott sich dem Volk Israel vorstellt als der Alleinige, als der einzige Gott. Lesen wir in Jesaja 46, da sagt Gott, hört mir zu. Von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt sorge ich für euch. Und er spricht ja zum Volk Israel. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde es auch in euch in Zukunft tragen und retten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Gibt es einen, den ihr mit mir auf die gleiche Stufe stellen könnt? Ist mir einer auch nur ähnlich? Da schütten die Menschen ihr Gold und Silber aus dem Beutel und wiegen es ab. Anschließend bringen sie es zu einem Goldschmied und lassen sich daraus eine Götterfigur herstellen. Kaum ist sie fertig, werfen sie sich zu Boden und beten sie an. Sie tragen ihren neuen Gott auf den Schultern durch die Straße und stellen ihn an einen vorbereiteten Platz. Dort steht er dann und rührt sich nicht vom Fleck. Und wenn jemand in äußerster Not zu diesem Gott um Hilfe schreibt, bekommt er keine Antwort. Sein Gott kann ihm nicht helfen. Denkt nach und kommt zur Besinnung, ihr treulosen Israeliten. Erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen. Ich bin der einzig wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Also ich finde ziemlich deutlich, stellt Gott hier klar, dass er der einzig wahre Gott ist. Alles andere, was uns von uns Göttern genannt oder als Götzen verehrt wird, das haben sich Menschen selber geschaffen, selber ausgedacht oder abgeleitet, wie ich es in meiner Einleitung gesagt hatte. Und diese Götter oder Götzen mögen vielleicht schick aussehen und vom Materialwert her auch kostbar sein, aber in zwei ganz wesentlichen Dingen unterscheiden sie sich. Zwei Dinge können diese Götzen, diese Götter nicht tun. Sie werden nicht antworten, wenn man zu ihnen ruft. Und in Zeiten der Not werden sie nicht helfen können. Bis heute gilt das ja für alle Dinge, die wir als Menschen als Götzen, bis heute geht das für alle Dinge, die wir Menschen heute noch als Götzen fern oder zu Göttern in unserem Leben machen. Wenn es darauf ankommt, dann sind unsere Götzen, unsere Götter stumm. Sie geben uns keine Antworten, die uns weiterhelfen, und sie befriedigen auch nicht das, wonach uns unser Herz sich sehnt. Oder könnt ihr mir sagen, welche der Dinge, die wir so leicht zu Göttern oder Götzen in unserem Leben machen, sind in der Lage, zum Beispiel in der aktuellen Corona-Krise zu helfen? Geld, Sex, Macht, Erfolg, Besitz, Schönheit, Gesundheit, Hobbys oder Menschen. Wer oder was kann uns in den Krisen des Lebens wirklich helfen, retten oder unsere Angst stillen, uns Frieden verschaffen in einer so unruhigen Zeit, in der wir gerade leben? Wie oder was sollen unsere selbstgebauten Götzen uns in dieser Situation helfen? Wenn Gott in den 10 Geboten fordert, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann schließt er damit nicht die Existenz von Göttern aus, die sich Menschen gemacht haben oder Dinge, die sich zu Göttern erheben, sondern er sagt damit, du sollst nichts auf die gleiche Ebene stellen, du sollst nichts neben mich stellen. Du sollst nicht woanders suchen, was du nur bei mir bekommst an Rettung, an Schutz, an Versorgung, an Frieden. Ich bin als Schöpfer dieser Welt derjenige, der alles ins Leben gerufen hat und über allem steht. Stell doch nichts anderes auf die Stufe mit mir. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen, der auf ihr lebt, geschaffen. Mit meinen Händen habe ich den Himmel ausgespannt und die unzähligen Sterne ins Dasein gerufen, sagt Gott in Jesaja 45, Vers 12. Das heißt, alles außerhalb von Gott ist nur Geschöpf. Und wie könnten wir etwas Geschaffenes auf einer Ebene mit dem Schaffer, mit dem Töpfer stellen? Ist ein Tongefäß auf die gleiche Ebene wie sein Töpfer zu stellen? Gott definiert sich also zu Recht als der einzige Gott, der aber nicht nur einzig, sondern auch einzigartig ist, was insbesondere am Umgang Gottes mit seiner Schöpfung erkennbar wird. Dass Gott ein einzigartiger Gott ist. Mich berühren die Verse aus Jesaja 43. Hört mal genau hin, wie unglaublich fürsorglich und wie persönlich dieser Schöpfergott zu seiner Schöpfung spricht. Und hör das mal so, wie Gott dir das heute persönlich sagt. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir da war. Und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Und weiter in Jesaja 46. Von Anfang an habe ich euch getragen. Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde es auch euch auch in Zukunft tragen und retten. Wenn wir uns so die Religion dieser Welt anschauen und miteinander vergleichen, dann ist der Gott, an den wir Christen glauben, wirklich einzigartig. Er sticht förmlich hervor. Einzigartig ist, dass unser Gott ein Gott ist, der auf Beziehung aus ist, dem es um Beziehung geht. Wie erklären wir sonst das Buhlen Gottes, das hier im Text so deutlich wird? Sein Buhlen um die Aufmerksamkeit, sein Buhlen um das Vertrauen zu den Menschen, die er geschaffen hat. Vers 10. Ich möchte, dass ihr mich kennt und dass ihr mir vertraut. Der sich dem Volk Israel zugewandt hatte, lange bevor das Volk Ja zu ihm gesagt hatte, heißt es in Vers 3, von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Dieses Buhlen Gottes, das hält bis heute an. Bezieht sich nicht mehr nur auf das Volk Israel, sondern gilt für alle Menschen. Und so wie Gott um die Aufmerksamkeit des Volkes Israel buhlte, so sehnt er sich nach meiner, ja nach deiner Aufmerksamkeit, nach deinem Vertrauen. Er sehnt sich nach deinem Ja zu seiner Liebe. Gott will Beziehung, denn sein Wesen ist Beziehung. Das zeichnet ihn als einzigartig aus. Einzigartig, das bedeutet ja, wie wir es zu Beginn festgestellt haben, nur einmal in seiner Art vorhanden. Einmalig, unvergleichlich. Gott ist in dieser Weise einzigartig. Ihn gibt es nur einmal. Nicht nur, weil er der einzige Gott ist, wie er selber betont, sondern auch, weil er völlig anders ist im Vergleich zu all den anderen Göttern oder Götterwesen, die wir in den anderen Religionen vorfinden. Gott gibt es nur einmal in seinem Wesen, was wir beschreiben als 3 in 1. In der Bibel offenbart sich Gott ja als der dreieinige Gott, was für unseren Verstand schwer zu greifen ist. Nicht nur, wenn man sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, auch wenn man schon lange dabei ist. Das ist so eine Wahrheit, die für unseren Verstand schwer zu greifen ist. Gott existiert in 3 Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das sind nicht 3 unterschiedliche Götter, sondern es ist ein Gott, der aus 3 Personen besteht, die miteinander in engster Beziehung sind, die so gleich sind, die sich so eins in ihrem Wesen sind, dass sie alle ein Gott sind. Schon im 1. Kapitel der Bibel heißt es, nachdem berichtet wurde, wie Gott den Himmel und die Erde geschaffen hatte, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 26, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Gott spricht dir von sich in der Mehrzahl. Lasst uns den Menschen machen, der uns ähnlich ist nach unserem Ebenbild. Es heißt hier aber nicht, und die Götter sprachen, lasst uns Menschen machen. Hier steht der Singular. Und Gott sprach. Das Geheimnis der Dreieinigkeit erschließt sich uns erst im Lesen der gesamten Bibel. Aber hier wird ganz am Anfang schon deutlich, Gott ist in sich ein Beziehungswesen. Die 3 Personen, die, wie wir hier erfahren, miteinander im Gespräch sind. Lasst uns Menschen machen. Also Gott unterhält sich miteinander. Aber Gott unterhält sich nur, Gott in sich selbst ist ein Beziehungswesen. Sie gestalten untereinander Dinge. Wir sagen, lasst uns den Menschen machen. Manchmal verstehen Menschen die Dreieinigkeit falsch und denken, Gott hat einfach 3 Gesichter. So, dass er sich manchmal als Vater zeigt, manchmal als Sohn. Und auch manchmal als Heiliger Geist. So wie ihr mich vielleicht manchmal als Ehemann erlebt, manchmal als Vater, wenn meine Kinder um mich herum sind, oder in diesem Augenblick zumindest jetzt als Pastor. Aber so ist Gott nicht. Gott besteht aus 3 Personen, die nebeneinander, die miteinander existieren. Es gibt ja viele Bilder, die versuchen, das mit Gott und der Dreieinigkeit erklärbar zu machen. Ich versuche meinen Kindern, die Dreieinigkeit mit Hilfe von etwas zu erklären, das sie kennen und verstehen. Ich tauche da gerne ganz bewusst in ihre Lebenswelt ein und ziehe dann einen Spinner zur Hilfe. Ein Spinner ist so ein Spielgerät, um Kinder auf Autofahrten wunderbar beschäftigt zu halten. Ich habe uns mal so einen Spinner mitgebracht und auch ein Bild eines Spinners, falls euch das hier zu klein ist, zu sehen, was ich in der Hand habe. Wenn man den Spinner dreht, das ist eben dieses Spielgerät, das, was man eigentlich nur sieht, ist wie eine Scheibe, eine einzige Scheibe, die man da wahrnimmt. Dabei besteht so ein Spinner aus 3 reell existierenden, irgendwie 3 Flügel, die alle gleich groß, gleich schwer, gleich geformt sind. Alle Flügel gleichen einander vollkommen und keiner ist wichtiger. Aber nur mit diesen 3 Flügeln, die alle gleich groß sind, funktioniert das mit dem Spinner. Und nur mit diesen 3 Flügeln ist das auch ein Spinner. Ist es ein Spinner. Und so ist das auch mit der Dreieinigkeit. Wir sprechen über einen Gott, aber dahinter verbergen sich 3 Personen, eben wie auch ein Spinner aus 3 Flügeln besteht. 3 und doch 1. Vater, Jesus und der Heilige Geist. Sie bilden den einen Gott, an den wir glauben. Das bedeutet, wenn ich zu Gott bete, dann begegne ich allen 3, selbst wenn ich nur eine Person der 3 anspreche, zum Beispiel den Vater oder Jesus Die anderen sind auch immer dabei und bekommen auch alles mit. Wenn du zu Jesus betest, kriegt der Vater das mit, kriegt der Heilige Geist das mit. Und wenn sie dann antworten, antworten sie gemeinsam als Gott. Deshalb brauchen wir vor dem einen oder anderen nicht mehr Angst oder Sorge zu haben als vor dem anderen, weil Jesus ist genauso wie der Vater. Der Heilige Geist ist genauso wie Jesus. Die sind nicht anders. Sind alle vollkommen gleich. Jesus würde immer das Gleiche sagen wie der Vater. Der Heilige Geist würde immer das Gleiche tun wie Jesus. Weil sie eins sind. Drei und doch eins. Unser Gott ist also auch in dieser Hinsicht wirklich einzigartig, denn sowas wie die Dreieinigkeit gibt es kein weiteres Mal. Einzigartig. Nur einmal in seiner Art vorhanden. Einmalig. Unvergleichlich. Unser Gott ist wirklich einzigartig. Ich meine, ganz ehrlich, sowas Verrücktes kann sich doch keiner ausdenken. Es ist so verrückt, dass es wahr sein muss. Und aus der Bibel und aus der Erfahrung wissen wir, dass es wahr ist. Zum Abschluss, was bedeutet denn diese Einzigartigkeit Gottes für uns? Für dich ganz persönlich, für dein Leben. Drei Punkte habe ich uns mitgebracht. Der erste Punkt ist, Gott möchte, dass du erkennst, dass es ihn wirklich gibt. Dass er kein Hirngespinst ist, sondern ein real existierender Gott. Das ist sein Wunsch. Ein zweiter Wunsch ist, dass du erkennst, dass er der allein wahre Gott ist und damit der einzige Gott, der dir wirklich helfen kann. Weil er als Schöpfer die alleinige Macht in und über dieses Leben hat, das er ja selbst erschaffen hat. Der dir helfen will, in deinem Leben, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Beziehungen klarzukommen, Hilfe zu erfahren. Der dir sagt, du musst es nicht alleine meistern. Denn ich bin da und ich bin größer als du. Ich bin größer als deine Probleme. Der seine Größe nicht gegen uns verwendet, sondern für uns. Und der dritte Aspekt, Gott möchte, dass du erkennst, dass er auch dein Gott sein will. Der mit dir Beziehung lebt, der mit dir durch das Leben und das Sterben hindurchgeht. Der dir im Vater, im Gott Vater begegnen möchte, als der gute, liebe Vater, den du vielleicht nie hattest, den du aber dein ganzes Leben lang gesucht hast, nachdem du dich dein ganzes Leben lang gesehnt hast. Und Hand aufs Herz, wie viele von uns haben die Sehnsucht nach diesem Vater, den wir selbst nie gehabt haben, weil unser irdischer Vater nicht in der Lage war, uns das zu geben, was wir brauchen und wie wir es brauchen. Gott Vater möchte an diese Stelle in diese Sehnsucht hineintreten und der Vater sein, den wir uns immer gewünscht haben, aber vielleicht nie gehabt haben. Gott möchte dir in Jesus, dem Sohn, begegnen als ein Freund, mit dem du durch dick und dünn gehst, der dich nie verlässt oder dich nie im Stich lässt, der dich nicht so verletzen wird, wie deine Freunde dich verletzt haben oder dich nie so enttäuscht haben, wie deine Freunde dich enttäuscht haben. Hand aufs Herz, ihr Lieben, wie viele haben wir Enttäuschungen von Freunden, die uns an irgendeinem Punkt in unserem Leben im Stich gelassen haben oder enttäuscht haben. Das ist eine Wunde, die wehtut. In diese Sehnsucht will Jesus Christus hineinkommen, der dir sagt, ich bin dein Freund und ich verspreche dir, dich nicht zu verlassen. Ich spreche dir, da zu sein, für dich zu sein. Und Jesus macht so etwas Wunderbares, dass Jesus sogar sagt, ich als Freund, ich stelle dich meinem Vater vor. Wenn du Angst vor Gott Vater hast, weil du sagst, das mit Vater Gott, ich habe genug mit schlechten Vatererfahrungen, dann bitte doch einfach mal Jesus, dir seinen Vater vorzustellen. Mach das ganz konkret, dass du bittest, Jesus, ich kann mit deinem Vater bisher nicht viel anfangen, aber stell du mir doch deinen Vater vor. Begegne mir oder führe mich zum Vater, dass ich ihn kennenlerne, wie er ist. Und drittens, dieser Gott, der dir im Heiligen Geist begegnen möchte, als jemand, der dich in deinem Innersten tröstet, der dich trösten kann, wie niemand sonst dich trösten kann und der dich immer wieder neu mit Kraft ausrüsten möchte, mit seiner Kraft, um nicht unterzugehen, sondern immer wieder aufzustehen, weiterzumachen, durchzuhalten, fröhlich und befreit durchs Leben zu gehen, selbst wenn die Lebensumstände schwierig und herausfordernd sind. Der Heilige Geist möchte an deiner Seite sein, mit seiner Kraft, mit seinem Trost, mit seinem Frieden. Wenn ich mir das so anschaue, wer dieser Gott ist, dann stelle ich fest, unser Gott ist wirklich einzigartig. Und er will dir ganz persönlich auf einzigartige Weise begegnen. In unserer Sozo-Seelsorge staunen wir immer wieder, wie Gott den Personen ganz persönlich begegnet und dass er nie nach Schema F handelt. Das ist so berührend und für mich selbst immer wieder heilend zu erleben, wie Gott die Person kennt, die da vor mir sitzt und wie er der Person begegnet, wie sie es braucht. Und dann stelle ich fest und kann nur staunend anbieten und sagen, Gott, du bist einzigartig. Diese Einzigartigkeit, die wollen wir gleich im Abendmahl feiern. Sagt mir, zeigt mir, wo finden wir noch einen anderen Gott, der bereit war, das zu tun, was unser Gott getan hat? Der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um als Mensch fassbar, anfassbar zu sein, sich aber auch verletzlich zu machen. Mit Jesus kam Gott auf die Erde. Er wurde Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, sich vorzustellen, wer und wie er ist. Uns den Vater vorzustellen, wie er ist. Zu zeigen, wie Beziehung zu ihm aussieht. Aber vor allem dann mit seinem Tod am Kreuz zu zeigen, wie sehr Gott uns Menschen liebt, dass er bereit ist, für uns zu sterben und damit für unsere Schuld zu sühnen. Den Tod zu sterben, den wir verdient haben, weil wir uns unzählbar schuldig vor diesem heiligen Gott gemacht haben. Und er mit seiner Auferstehung von den Toten den Weg für unsere Auferstehung frei gemacht hat. Dieser Gott, der sehnt sich nach Beziehung, nach deiner Beziehung zu ihm. Und er buhlt heute Morgen um deine Liebe. Und er lädt dich ein, dein Herz zu öffnen für ihn und seine Liebe. Ich möchte uns einladen, die Zeit des Abendmahls zu nutzen, uns Gott in ganz neuer Form zu öffnen, ihm Raum zu geben, staunend, aber auch zu antworten auf diese Einzigartigkeit, anzubeten, dass er der einzig wahre Gott ist und dass dieser Gott wirklich einzig ist. Nur einmal in seiner Art vorhanden. Einmalig. Unvergleichlich. Amen. Wir wollen ein Vortragslied hören und da hatte ich ein, die Chance zu nutzen, nochmal über das Gehörte nachzusinnen, darauf zu reagieren. Vielleicht werden dich die Texte in diesem Lied ansprechen und gib dem Raum, was in dir vorgeht. Geh in das Gespräch, in die Beziehung mit Gott. Gott ist heute Morgen hier, um uns zu begegnen, um uns zu ermutigen, dem Abendmahl zuzusprechen, dass er zu dem Bund steht, den er mit uns eingegangen ist. Er ruft uns. Hörst du sein Rufen? Danke. Wir schauen auf dich. Gott, du bist der real existierende Gott. Du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei und doch ein. Danke Gott, dass du dich offenbart hast, dass du uns nicht im Unwissenden lässt, wer du bist, sondern dass du dich offenbart hast, dass du dich zeigst, dass du dich erfahrbar machst, dass du uns erkennen lässt, wer du bist. Unsere Herausforderung ist, Ja zu sagen, diesen Schritt des Vertrauens zu gehen, Ja zu sagen zu dem, wer du bist und was du über dich sagst, wie du dich vorstellst. Und ich bitte dich, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott, dass du uns fähigst und befähigst, immer wieder Ja zu dir zu sagen, die Wahrheiten zu ergreifen, die du in deinem Wort gibst, die Verheißung zu nehmen, die du uns für unser Leben gibst. Dass wir das ergreifen, dass du allein der Gott bist, der uns retten kann, der Antworten für unser Leben hat, der Hilfen für unsere Notlagen ist. Bitte dich, Gott, dass du dich heute Morgen hier unter uns erfahrbar machst und dass du neu Glauben wächst und Glauben stärkst. Dass wir dein Buhlen um unsere Liebe und unser Vertrauen, das wahrnehmen und darauf antworten. Und jetzt, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann feiern wir deine Einzigartigkeit, dass du gekommen bist, Mensch wurdest, dich hast für uns hingegeben lassen. Wir feiern deine Einzigartigkeit, Gott, dass du, Vater Gott, Jesus hast ziehen lassen. Du zugeschaut hast, wie dein Sohn leidet. Aus Liebe, weil du nicht wolltest, dass wir als deine Kinder leiden. Heiliger Geist, wir feiern deine Einzigartigkeit, dass du uns im Abendmahl mit Jesus verbindest, dass das, was er für uns getan hat, Realität ist, Realität wird. Wir erleben, wie du unsere Lasten von den Schultern nimmst, wie du uns vergibst, wie du uns Gnade gibst für den Neustart, für den Schritt auf dich zu. Gott, du bist einzig, einzigartig, unnachahmlich, wie das gerade im Lied auch hieß. Danke für deine Gegenwart. Und wenn wir das Abendmahl feiern, Jesus, dann begegne uns jetzt. Danke, dass du gut bist und wir dein Gutsein schmecken dürfen. Amen.